Hi, ich bin Michael, Gründer und Geschäftsführer von Conversion Maker und ich teile heute mit euch mein Wissen aus Tausenden von AB-Tests, die ich für Produkte Teilseiten durchgeführt habe und erkläre euch, warum ihr ganz dringend einen Product Pitch bei euch auf euren Produkt Detailseiten braucht. OMT. Es ist schon ein großer Bereich, bei dem man sich differenzieren kann, der auch eben große Wirkung hat. Ne? Also der Grund, warum wir uns auf die Optimierung von Produktdetailseiten so fokussiert haben, ist eben, weil wir sehen, was das für einen Impact haben kann. Ja? Wir haben häufig, wenn wir jetzt nur reine Texttests machen für Produkttexte, teilweise Conversion Uplifts von 20-60% bei unseren Kunden. Ne? Nur durch Text. Ja? Das zeigt eben, wie wichtig Texte sind, aber auch zeigt eben auch, wie wichtig dieser Hebel auf der Produktdetailseite ist. Ne?
Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung.
Hallo Michael, schön, dass du da bist. Michael, warum sind die Produktseiten das Herzstück eines Online-Shops?
Ja, freut mich auch hier zu sein, Mario. Kann man ganz einfach sagen, die Produktdetailseiten sind eben für die allermeisten Shops die absoluten Einstiegsseiten. Und daher quasi die zentrale Landingpage, ne, bei der die meisten Kunden dann entweder sich dazu entscheiden, im Shop zu bleiben oder nicht.
Ich habe früher, als ich noch für die Agentur tätig war, öfters auch Shops auditiert, SEO-seitig geholfen. Also ich war von Haus aus dann eher SEO als andere Maßnahmen, als andere Disziplinen. Aber damals bin ich schon sehr häufig auch auf Kategorieseiten gegangen. Also es war ja für mich auch immer ein relativ zentrales Ding. Und ja, du hast recht, so im Longtail waren die Produktseiten eigentlich immer das, A, mit der höchsten Performance, B, dann auch meistens mit dem meisten Traffic. Aber wenn du das so hierarchisch einordnen würdest zwischen Startseite, nennen wir von mir aus noch einen Blog, Kategorieseite und Produkt, wo würdest du so das Hauptaugenmerk neben der Produktseite oder in der Gewichtung gegenüber den anderen Seiten legen?
Naja, hängt natürlich schon mal von Shop zu Shop ab, aber grundsätzlich ist so, wenn du jetzt einen Shop natürlich SEO-seitig anschaust, dann sind sicherlich Kategorieseiten dort mit das Wichtigste, weil eine Einzelproduktoptimierung kann man machen, aber es wird jetzt für die einzelne Seite sicherlich nicht so viel Traffic bringen. Ja. Wenn ich mir allerdings die Shops in Summe anschaue, ist es schon so, dass die meisten Shops heutzutage eben sehr stark auf Einzelproduktbewerbungen auch setzen. Ne? Sei es jetzt in Werbemitteln dann, die dynamisch bestückt werden bei Facebook, bei Meta allgemein, ne? Bei Facebook etc. Oder eben auch klassische Google Shopping Integrationen, ne? Worüber ich dann auch wieder Traffic direkt auf meine einzelne Produktseite bekomme. Und wir haben uns das mal so allgemein über unsere Kunden angeschaut. Da würde ich schon sagen, so kann man sagen, so etwa 70% des Traffics kommen tatsächlich auf die Produktteilseiten dort.
Du beschäftigst dich ja mit Berufswegen sehr viel mit dem Thema Conversion Rate Optimierung. Ich glaube, jeder hat sich wahrscheinlich vorher mal dein Expertenprofil angeguckt. Du bist Gründer und Geschäftsführer des Startups Conversion Maker AI. Was genau macht ihr da?
Genau, also unser eigenes Produkt ist ein KI-Plattform sozusagen, mit der man Shops optimieren kann. Schwerpunkt ist auf Text, ja, und dementsprechend auch ein sehr starker Schwerpunkt auf das Thema Produktbeschreibung auch. Wir nennen es nicht Produktbeschreibung, sondern Product Pitch. Kann ich auch gern später mal ein bisschen drauf eingehen, warum ich das Wort Beschreibung an sich, das beschreibt so ein Stück weit das Dilemma, das die meisten Shops aus meiner Sicht haben, ne? Dass sie eben nur ihre Produkte beschreiben und nicht verkaufen. Und deshalb ist so ein zentraler Bestandteil bei uns der Product Pitch. Ja.
Okay. Wir haben uns heute, also das Thema Conversion Rate Optimierung haben wir ja öfters im Podcast. Jeder, der jetzt zuhört, weiß, dass ich neben SEO fast nichts wichtiger finde, als dann natürlich auch die Conversion zu erzeugen, auch wenn ich da jetzt selbst nicht so der Profi bin. Lass uns noch mal ein bisschen über die Optimierung von Produktseiten reden. Also wir wollen heute den Hörern erklären, meiner Meinung nach, sollten Sie heute rausgehen, dass Sie wissen, wie man Produktseiten optimieren kann. Du hast einen Artikel bei uns dazu geschrieben. Für die, die den im Nachgang nochmal lesen wollen, können gerne in die Shownotes gucken. Da haben wir den verlinkt. Und da bist du auf erprobte Ansätze eingegangen. Lass uns doch mal nach der Reihe durchgehen. Also ich stelle dir jetzt nicht eine Frage nach der anderen, sondern du hast ja so eine super Auflistung gemacht mit den einzelnen Punkten. Und ich würde dir jetzt erstmal so ein bisschen das Wort übergeben, dass du unseren Hörern Tipps geben kannst, wie sie die einzelnen Punkte vielleicht nach der Reihe durchgehen, aber auch verbessern können. Was hältst du davon?
Finde ich gut, Mario. Lass uns das genauso machen.
Womit fangen wir an?
Genau, vielleicht bevor ich mit den einzelnen Punkten anfange, würde ich vielleicht ganz gern noch ganz kurz auf quasi das Mindset bei der Produktdetailseitenoptimierung eingehen. Ich hatte es ja gerade eben schon gesagt, für mich ist es sehr, sehr wichtig, die Produktdetailseite wirklich als eine Art Verkäufer auch zu sehen. Und das ist so ein Thema, was ich finde, klassisch im Online-Bereich häufig ein bisschen zu kurz kommt. Also wir sprechen sehr häufig über Customer Journeys und darüber, wie sich eben Kunden bewegen, bis sie dann letztendlich einkaufen. Aber ich merke in vielen Gesprächen mit Interessenten und auch Kunden, dass eben viele sich nie so wirklich die Frage stellen, an welchem Punkt wird denn dem Kunden gerade was verkauft. Also wann genau fällt der Groschen beim Kunden, dass er dieses Produkt kaufen muss? Das ist nicht zwangsläufig immer die Produktdetailseite. Klar, das kann auch schon im Channel selber passieren, im Werbemittel etc. oder vielleicht auch auf irgendwelchen Vergleichsseiten. Aber es ist trotzdem sehr, sehr zentral bei der Frage, wenn man so eine Produktdetailseite optimieren möchte, sich damit zu beschäftigen, wie verkaufe ich dem Kunden jetzt was? Und ich merke einfach, dass bei sehr vielen Shops so ein bisschen das Mindset da ist, das ich auch aus dem Startup-Bereich bei uns häufig kenne. Ja? Und zwar, wenn du mit Startups sprichst, die neu starten, ne, dann sind die häufig von ihrem Produkt so überzeugt, ne, dass sie sich häufig gar nicht vorstellen können, dass ich auch Vertrieb brauche, weil das Produkt eben so geil ist, dass die Leute es unbedingt haben wollen. Ne. Da muss ich mir im ersten Schritt gar keinen Gedanken dazu machen, wie ich es denn verkauft bekomme, weil sowieso jeder, der davon hört, sicherlich es kaufen will. Ne. Das ist ein Mindset, was ich sehr häufig dort erlebe. Das sieht man in Shops auch sehr häufig. Ja. Also, dass eben viele Shops, wie ich schon gesagt habe, dann eher mit einer Produktbeschreibung arbeiten, ja, was ich sehr schwierigen Begriff finde, ja, weil das hört sich immer so ein Stück weit an wie der Begriff Untertitel, ja, irgendwie nicht sexy, ne? Also wenn ich ein Produkt beschreiben muss, hört sich das eben so an, als würde ich es nicht unbedingt verkaufen, ne? Und so ist es leider halt auch in vielen Shops. Ne? Und wie gesagt, deshalb würde ich an der Stelle schon damit anfangen, mich eben zu fragen, an welchem Punkt wird denn jetzt mein Produkt verkauft? Ne? Ist es im Werbemittel? Ist es auf der Produktdetailseite? Und mir dann die Produktdetailseite nach diesen Punkten, die ich jetzt gleich erklären werde, dann auch mir mal anzuschauen und zu gucken, bediene ich da genau das? Ne? Weil man sieht sehr häufig, wenn man online mit offline auch vergleicht, in den allermeisten stationären Geschäften ist es vollkommen natürlich, dass da ein Verkäufer drin ist. Ne? Und dort herrscht eben nicht das Mindset, die Leute kommen irgendwie in meinen Shop rein, schauen sich die Artikel an, und dann werden sie es ja schon kaufen, ja. Sondern die allermeisten Shops haben tatsächlich eben gut ausgebildete Verkäufer, die eben bestimmte Techniken anwenden, um die Produkte zu verkaufen. Und in vielen Shops, wie gesagt, gerade auf der Produktdetailseite, ist das häufig eben nicht der Fall. Und darauf würde ich jetzt gerne eingehen.
Ich finde das ein super Vergleich mit den Verkäufern. Ich habe früher, wir haben mal vor vielen, vielen Jahren einen Shop betreut, der Perücken verkauft hat. Und ich habe dann immer gesagt, Leute, wenn die bei euch in den Shop reingehen, ja, ihr könnt mit Daten arbeiten, ihr könnt versuchen, Benutzerströme zu regulieren, irgendwie durch, CTAs irgendwie zu leiten, an die richtigen Stellen und so weiter, über die Texte, dass die vielleicht auch mit dem Thema Copywriting noch kauforientierter geschrieben werden. Habe ich damals noch nicht so drüber nachgedacht, gebe ich zu, aber ich habe immer den Vergleich gebracht, die waren schon sehr, sehr lange stationär unterwegs. Und da war ich war einmal in deren Laden und da kam jemand auf mich zu, der dachte, ich will was kaufen. Ich wollte mir eigentlich nur den Laden angucken. Unglaublich. Der war seit 30 Jahren in diesem Laden und der konnte schon an der Art und Weise, wie einer in den Laden reingekommen ist, sehen, kauft er jetzt oder kauft er nicht. Der sagt zu mir, den spreche ich an, den nicht. Wenn ich den anspreche, verliere ich Zeit. Wenn ich den anspreche, geht die Performance nach oben und so weiter. Und das auf die Webseite zu übertragen, ist natürlich sehr, sehr schwierig. Und deswegen finde ich den Ansatz, wie du das gerade erklärt hast, sehr, sehr gut.
Absolut. Also ich glaube, gerade im Stationären siehst du es ja, also wie viel Leute wirklich für ihre Ladeneinrichtung ausgeben, ja, wie dort alles durchorchestriert ist. Ne? Wenn ich in so einen Supermarkt reinlaufe, da wird ja nichts dem Zufall überlassen. Ne? Die Musik, die im Hintergrund läuft, die Beleuchtung, die Gerüche, die Laufwege, das ist alles perfekt durchoptimiert. Und ich merke halt gerade auf den Produktdetailseiten sehr häufig, dass viele da eben den Standard haben. Also die meisten Produktdetailseiten sehen eben eine aus wie die andere, mehr oder weniger. Und ich glaube, da ist eben ein sehr großer Bias bei den meisten Leuten da, weil die sich, glaube ich, sehr häufig einfach Amazon anschauen, die natürlich wirklich sehr, sehr gute Optimierungen auf der Produktdetailseite machen, aber immer so ein Stück weit vergessen, dass auch Amazon, obwohl viele denken, Amazon ist jetzt quasi ein Laden, der durch Preise, Service etc. bloß noch die Kunden abgreifen muss hinten dran. Die müssen sich nicht so groß Gedanken über den Verkauf eines Produkts machen. Die Leute kommen früher oder später eh, weil die Lieferung so gut ist, der Service etc. und der Preis vielleicht sehr konkurrenzfähig. Und irgendwie kaufen die Leute aus Convenience dann dort ein. Das stimmt zwar für viele Produkte, aber wenn man sich mal Amazon genau anschaut, dann siehst du diesen Unterschied zwischen Amazon muss dir ein Produkt erstmal verkaufen und ich greife jetzt nur mal eine Nachfrage ab, sehr genau. Wenn du dir mal die Amazon eigenen Produkte anschaust, der Kindle oder auch die verschiedenen Echo-Geräte und so weiter, das sind richtig andere Produktdetailseiten als jetzt, wenn du dir einen Fernseher oder so dort kaufen möchtest. Ne? Und ich finde, da sieht man den Unterschied ganz gut, ja. Und da eben die allermeisten Shops nicht unbedingt in dieser komfortablen Position sind wie Amazon, ne, dass früher oder später eh alle dort landen, mehr oder weniger, um es jetzt mal übertrieben auszudrücken, wäre es aus meiner Sicht eben geschickter, sich an diesen Kindle-Beispielen von Amazon zu orientieren, als an den klassischen Produktdetailseiten.
Da merkt man schon, dass Sie das verstehen, was Sie da machen, gell?
Absolut, ja. Also wie gesagt, es ist schon ein großer Bereich, bei dem man sich differenzieren kann und der auch eben große Wirkung hat. Ne? Also der Grund, warum wir uns auf die Optimierung von Produktdetailseiten so fokussiert haben, ist eben, weil wir sehen, was das für einen Impact haben kann. Ja? Wir haben häufig, wenn wir jetzt nur reine Texttests machen für Produkttexte, teilweise Conversion Uplifts von 20-60% bei unseren Kunden. Ne? Nur durch Text. Ja? Das zeigt eben, wie wichtig Texte sind, aber auch zeigt eben auch, wie wichtig dieser Hebel auf der Produktdetailseite ist. Ne?
Lass uns doch mal in die Punkte reingehen. Mit was fangen wir an?
Genau, sehr guter Punkt. Also fangen wir mit dem ersten Eindruck an, ne? Über den haben wir ja gerade schon ein Stück weit gesprochen, nämlich das Visuelle, wie so eine Seite ausschaut. Da kann ich, wie gesagt, nur empfehlen, sich mal wirklich die Amazon-eigenen Produkte anzuschauen, um da ein gutes Beispiel zu bekommen. Oder eben auch, wenn ihr auf der Apple-Seite mal die verschiedenen Produkte anschaut. Also Apple, auch da wieder ein gutes Beispiel, finde ich. Apple hat Produkte, wo viele sagen würden, die sind so einzigartig, Design und so weiter. Ne? Jeder will die irgendwie haben, ja, oder zumindest war das eben lange so. Da würde es theoretisch doch reichen, wenn die, ähnlich wie die meisten Shops, auch nur ihre Produkte irgendwie beschreiben und fertig. Ne? Aber wenn ihr euch die Produktdetailseiten bei Apple mal anschaut, das sind richtige Pitches, ne? So wie ich es gerade auch beschrieben habe. Ne? Also die wichtigsten Punkte davor, es ist wahnsinnig visuell, ja. Da sind Videos drauf und. Und für den visuellen Eindruck, finde ich, ist das ein ganz gutes Beispiel. Natürlich kann ich jetzt nicht für jedes Produkt, was ich habe, wenn ich im Shop bin mit 200.000 Artikel, so eine Landingpage dann bauen. Aber es zeigt eben, wie wichtig es ist, das Produkt ordentlich zu präsentieren. Das heißt, ich brauche Bilder. Ich brauche Videos, ich muss die Möglichkeit haben, Bilder auch groß zu machen, einen Artikel zu sehen. Ich brauche meine USPs, die ich klar kommuniziert habe. Das sind alles Dinge, die sehr, sehr wichtig sind für den visuellen Eindruck. Und da kommt eben auch dazu, jetzt hatten wir ja schon drüber gesprochen, viele Shops haben eben als Einstiegsseite die Produktdetailseite. Was man auch noch berücksichtigen soll, ist eben, dass die allermeisten Shops eben auch als Kanal oder als Trafficquelle eben mobile haben. Das heißt, der visuelle Eindruck, der zählt auf Desktop vielleicht gar nicht so viel, wie ich es mir vorstelle, sondern visueller Eindruck, Erstkontakt bedeutet sehr häufig, wie schaut denn die Seite konkret auf Mobile aus? Ne? Und was sieht der Nutzer dort zuerst? Was ist im Viewport etc.? Ne? Deshalb ist beispielsweise bei uns auch so, dass wenn wir Texte optimieren, wir auch ganz, ganz großen Wert auf einen Text legen, den wir Conversion Zone Text nennen. Das ist letztendlich eine kurze Produktbeschreibung mit den wichtigsten USPs, die direkt im sichtbaren Feld mobile sichtbar ist. Ne? Und das hat bei uns somit von den Texten die größte Wirkung.
Spannend, mega spannendes Thema. Ich habe eben lange drüber nachgedacht, bei der Präsentation, der erste Eindruck visuell. Bei einer Webseite sage ich immer, eine Webseite muss erklären, wie sie mir hilft und also wie mir das Unternehmen hilft und nicht, was es kann. Und das ist ja genau, glaube ich, der Unterschied zwischen Beschreibung und Pitch. Wie hilft mir dieses Produkt, mein Leben zu verbessern? Und wahrscheinlich zielt ihr auch darauf ab, oder?
Absolut, ja. Also was wir eben in unseren Tests auch gesehen haben, ist, dass es auf der Produktdetailseite ganz wichtig ist, jeden abzuholen ein Stück weit. Ne? Und das bedeutet eben auch, das, was ich vorhin angesprochen habe, die Frage, muss die Produktdetailseite jetzt verkaufen oder ist diese Kaufentscheidung schon vorher irgendwo gefallen? Ne? Und jetzt ist es so, dass wenn die Entscheidung noch nicht gefallen ist, die Produktdetailseite diesen Part übernehmen muss. Wenn aber der Traffic beispielsweise aus Vergleichsseiten und so weiter kommt, ist die Entscheidung vielleicht schon vorher gefallen. Jetzt könnte ich natürlich anfangen zu personalisieren. Das wäre eine Möglichkeit. Oder wie gesagt, eher den Ansatz, den wir häufig machen, vielleicht ausprobieren, nämlich jeden versuchen abzuholen. Das heißt nochmal, obwohl der Kunde vielleicht schon die Entscheidung getroffen hat, trotzdem nochmal die USPs eben zu kommunizieren, trotzdem die Möglichkeit zu geben, eben wirklich komplett auf einer blanken Wiese sich mit dem Produkt zu beschäftigen. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ja. Weil die Kunden, die schon mehr wissen, die schauen sich im Zweifel vielleicht nicht das Video an. Ne? Aber es wirkt trotzdem unbewusst auf den Kunden nochmal sehr kaufentscheidend, nochmal die wichtigsten Punkte beispielsweise, gerade in dieser Conversion-Zone-Beschreibung, nochmal zusammenzufassen. Ne? Und sei es bloß als Rückvergewisserung, ja, dass er hier richtig ist und dass er eine richtige Entscheidung trifft.
Ja, sehr spannend, sehr spannend. Was haben wir als zweiten Punkt?
Der zweite Punkt ist der Preis. Ja? Also viele denken ja, dass der Preis mit das Wichtigste ist. Stimmt auch, ja. Viele Studien sagen natürlich, dass die Kaufentscheidung extrem vom Preis bestimmt wird. Aber was bei uns auf der Produktdetailseite ganz wichtig ist, ist auch die Darstellung, wie so ein Preis eben rüberkommt. Ja. Da haben wir auch viele AB-Tests durchgeführt und da ist immer eine zentrale Frage beispielsweise, was ist der Vergleichspreis dazu? Ne? Ich habe einen Artikel, den ich irgendwie rabattiert habe. Rabattierung wirkt natürlich auch als Verstärker sehr stark. Und da ist immer die Entscheidung, wie gehe ich jetzt damit um? Kommuniziere ich jetzt den prozentualen Preisvorteil? Zeige ich da einen Streichpreis? Weise ich dem Kunden aus, wie viel Geld er gerade absolut spart? Ja? Und da ist so unser Best Practice sehr häufig, dass man bei zweistelligen absoluten Ersparnissen häufig eher die absolute Ersparnis kommuniziert. Ja? Und wenn es eben nicht zweistellig ist, meist dann eher das Prozentuale. Also immer das, was höher ist sozusagen, dort auch noch anzuzeigen. Wenn ihr einen Artikel 30% günstiger habt, kann das unter Umständen natürlich ein stärkerer Verstärker sein, als wenn ihr Kunden anzeigen würdet, du sparst gerade 3 Euro mehr. Und umgekehrt aber auch, ne? Also wenn der Kunde halt gerade 300 Euro spart, ne, dann wirkt das häufig stärker, als wenn ihr sagt, er spart gerade 30%. Ne? Mhm.
Sehr spannend. Ich habe das Thema, also Streichpreise oder wie man es auch nennt, ich finde da das psychologische Momentum, dieser Decoy-Effekt, den finde ich auch sehr spannend, wenn man halt mit 3 Optionen arbeitet. Da habe ich mich mal vor einer ganzen Zeit lang extrem mit beschäftigt, auch weil Apple das immer extrem gut macht mit seinen, also da ist ein perfektes Beispiel dafür. Ich kann jedem nur empfehlen, das Thema Preise haben wir schon häufiger bei uns in Webinaren oder in Artikeln besprochen. Wir wissen alle, dass die Leute preissensitiv sind. Ich habe mich mal mit Preisfindung sehr lange beschäftigt, auch im Studium und bis hin zur Diplomarbeit und so Preiselastizität, was muss ich machen, damit wie viel Preis muss ich runtergehen, damit es mehr Käufer werden, aber ab wann wird es unglaubwürdig und so weiter und so fort. Und dieser Decoy-Effekt ist etwas, ja, man sollte sich damit beschäftigen und als Marketer sollte man ihn verstehen, selbst wenn man nicht die Preise selbst festsetzt. Also ich finde, das ist etwas, ein Thema, mit dem man sich sehr gut beschäftigen kann und deswegen habe ich was für euch. In den Shownotes findet ihr ein Webinar zum Decoy-Effekt, haltet euch fest, vom Februar 2016. Das ist jetzt fast 9 Jahre alt, dieses Webinar. Es war unser 2. oder 3. Webinar, was wir jemals gemacht haben. Ist von einem Psychologen, den ich sehr gut kenne. Die beim Agency, der öfters sind, die kennen ihn, weil er da öfter als Referent da ist. Schaut euch dieses Video an. Das ist total zeitlos. Also ist heute noch genauso. Ihr werdet sehen, dass es älter ist an den Beispielen, aber von dem Effekt her ist es immer noch super. Guckt euch das an. Dieses Thema Preis, ich glaube, man kann sich gar nicht genug damit beschäftigen. Ich kann mich an ein anderes Webinar erinnern, wo wir so über Mythen reden bei SEO, wie Rankings davon beeinflusst werden, ob die Conversion steigt. Und die Conversion kann man ja auch über den Preis dementsprechend pushen, wenn der Preis runtergeht, kaufen mehr. Die Leute bleiben vielleicht länger auf der Seite. Auch da haben wir ein paar coole Beispiele. Aber guckt euch erstmal das Webinar an, ist eine absolute Empfehlung. Michael, Punkt 3, was haben wir als nächstes?
Genau, Punkt 3 ist, was sagen andere Käuferinnen? Das heißt, die Frage der Rezensionen letztendlich. Ne? Da ist bei uns so, dass natürlich immer eine Frage in Shops ist, was mache ich jetzt, wenn ich relativ wenig Bewertungen habe? Oder was mache ich, wenn ich besonders viel habe? Ne? Das passiert auch bei Amazon beispielsweise. Die Antwort bei Amazon ist momentan sehr spannend. Das könnt ihr euch mal anschauen. Ich weiß nicht, ob es alle User schon sehen oder ob es eine Testgruppe dafür gibt. Aber Amazon hat mittlerweile über KI Zusammenfassungen von Bewertungen mit drin. Was ich einen sehr spannenden Ansatz finde, ja, das haben wir auch schon vor knapp 2 Jahren bei einigen Kunden getestet, wirkt wirklich super, ja, wo es darum geht, wirklich alle Vor- und Nachteile der Produkte darzustellen. Ne? Das ist häufig natürlich immer eine Frage, mache ich das jetzt bei meinen eigenen Produkten auch oder nur, wenn ich Händler bin und eben eh relativ neutral sozusagen die Ware anbiete. Aber es klappt auch bei den eigenen Produkten sehr gut, haben wir festgestellt. Ne? Und die andere Frage ist, was mache ich, wenn ich jetzt eigentlich gar keine Produktbewertung habe? Da ist es so, dass wir gerade bei Spezialshops sehr häufig auch empfehlen, quasi eine Kundenbewertung durch eine Verkäuferbewertung zu ersetzen. Ne? Also sprich, ähnlich wie im Ladengeschäft, dann wirklich einen Mitarbeiter zu nehmen, der diesen Artikel vorstellt und bespricht, warum er den jetzt gut findet. Ne? Das kann der Produkteinkäufer sein oder ein Verkäufer oder ein anderer Mitarbeiter, ja, der nochmal ganz klar sagt, warum haben wir den Artikel jetzt bei uns im Sortiment? Ne? Also was macht den aus? Ja? Ist, wie gesagt, nicht ganz so effektiv wie sehr viele Kundenbewertungen, ist aber eine sehr gute Alternative, was wir sehen, auch für Shops, die eben neu starten und noch gar keine Kundenbewertung haben.
Also die Rezensionen, da gibt es ja auch eine Menge Tool-Anbieter, die so Rezensionsmanagement anbieten und sowas. Wir machen ja im Endeffekt, sammeln wir auch Rezensionen für Tools ein bei uns auf der Plattform, so wie unsere Marktbegleiter teilweise auch. Und da merkt man doch immer wieder, wie wichtig es am Final ist. Und viele reden ja dann immer gleich von Fake-Bewertungen und so weiter. Es geht mir gar nicht um Fake-Bewertungen. Mag sein, dass das alles auch irgendwo existiert. Trotzdem glaube ich, man kann ja auch positiv, negativ gesagt, manipulieren, positiv beeinflussen, indem man halt auch wirklich dafür ein ordentliches Rezensionsmanagement betreibt, indem man die Leute im richtigen Zeitpunkt fragt. Also ich mache da jetzt gar keinen Hehl draus. Wenn bei uns einer ein fünftes Webinar guckt, wird er gefragt, ob er eine Bewertung abgeben will. Da sind die natürlich im Durchschnitt stärker, als wenn ich ihn nach dem ersten Webinar frage. Ist ja logisch, ja? Weil beim ersten kann es ja auch ein Flop sein. Und beim fünften, wenn er fünfmal da war, selbst wenn ein schlechtes dabei war, würde er immer noch sagen, insgesamt ist das ein guter Service. Und mir fällt auf, dass immer mehr Shops, ja, je größer sie sind natürlich, aber die Wichtigkeit wird doch immer mehr in den Fokus gerückt. Und tatsächlich habe ich jetzt die ersten Rezensionsmanager als Gesprächspartner bei mir gehabt. Also jetzt ich weniger, mein Kollege, der das betreut. Aber das finde ich total spannend und zeigt eigentlich, wie wichtig das ist, dieser Social Proof oder wie auch immer man es dann nennt, Rezensionen einzusammeln. Und bringen wir es mal auf den Punkt, wir wollen davon ausgehen, dass nicht gefaked wird und dass da wirklich gut drauf geachtet wird, aber selbst Fake-Bewertungen würden ja helfen. Also wir merken ja, dass das was mit uns macht in uns drin.
Genau, also das ist eben ein Thema, was viele vernachlässigen, ja, dass manchmal auch Dinge, die, wie du schon sagst, vielleicht rational etwas störend wirken, ja, hast die Fake-Bewertung angesprochen, können aber auch Dinge sein, die so typische Verkaufsverstärker etc. Ne? Das, wenn du aktiv danach gefragt wirst oder dich aktiv damit beschäftigst, sagst du, brauche ich irgendwie nicht. Ja? Aber unterbewusst wirken diese Elemente trotzdem. Ne? Auch wenn du selber jetzt aktiv sagen würdest, nö, also das ist ja absoluter Quatsch. Ne? Und diesen Effekt, den kann man sich eben sehr gut zunutze machen. Ne?
Ich finde das total wichtig. Also ich möchte nicht, dass das jetzt falsch rüberkommt, dass ich euch animiere, Fake-Bewertungen zu organisieren. Nein, bitte hört damit auf. Das kann auch einen Shitstorm in die falsche Richtung geben. Das wollte ich überhaupt nicht mit rüberbringen. Ich wollte nur sagen, dass dieser Effekt, egal ob es gefaked ist oder nicht, einen Einfluss auf uns hat, der wahrscheinlich in die richtige Richtung für den Shop führt. Und wenn ihr es jetzt auch noch richtig macht, mit echten Bewertungen und so weiter, weil ihr einfach ein geiles Produkt habt, und die Leute im richtigen Moment fragt und vielleicht nicht im falschen Moment, weil ihr wisst ja, wie es ist, wenn jemand schlecht auf euch zu sprechen ist, die eine schlechte Laune zu euch haben oder überhaupt haben, die sind meistens die lautesten. Das ist dasselbe, wir haben jetzt eine Wahl anstehen, wenn wir das hier online stellen, dann war die Wahl schon vorbei. Die Extremisten gehen alle zur Wahl, die anderen nicht. So, die enttäuscht werden von euch im Shop, die gehen zum hohen Prozentsatz hin und bewerten euch scheiße. Also müsst ihr ein Rezensionsmanagement machen, damit die guten Bewertungen oder ein echter Spiegel eurer Qualität auch überhaupt im Netz zu sehen ist. Also dementsprechend ist es auch überhaupt nicht verwerflich, dass man das macht. Ich glaube, es ist total wichtig, wenn man, mach was Gutes und rede drüber. Tu was Gutes und rede drüber, würde man normalerweise sagen. Aber in dem Fall, ihr habt ein gutes Produkt, dann lasst doch die Leute darüber reden und animier sie. Und Rezensionsmanagement und Rezensionen sind dann auch noch echt verkaufsfördernd. Also ich finde das eine total geile Sache.
Absolut. Also wir wollen auf gar keinen Fall Fake-Bewertungen hier als positiv darstellen. Aber man muss auch sagen, umgekehrt ist natürlich auch so, wenn ein Artikel nur positive Bewertungen hat, verliert er auch an Glaubwürdigkeit. Ne? Also auch da, wenn ihr jetzt aktiv eure Bewertungen managt, lasst auch negative zu. Ja? Also
da würde mich mal deine Meinung interessieren. Das ist ein interessantes Thema, was wir hier intern auch oft besprechen. Gibt es für dich eine Grenze von Mengen an Bewertungen, wo du sagst, eine 5,0 von 5 wäre trotzdem wieder eine gute Bewertung? Also ist ja eine gute Bewertung, aber dass sie auch glaubwürdig ist? Oder sagst du, nee, es ist total egal, 5,0 wirkt unglaubwürdiger als eine 4,9?
Naja, also wenn du die tatsächlichen User-Bewertungen darunter anzeigst und jeder das nachvollziehen kann, ist eine 5,0 auch kein Problem, ne? Überhaupt nicht, aber tendenziell würde ich schon sagen, ja, macht eine 4,8, 4,9 einen glaubwürdigeren Eindruck als eine 5,0,
ja. Ja, das ist spannend, weil jetzt mache ich ein bisschen hier Hashing for Compliments. Wir haben eine 5,0 bei Google auf 540 Bewertungen. Und ich werde immer wieder darauf angesprochen, faket ihr das und so weiter. Und ich habe ja eben erklärt, wie wir es faken. Wir sprechen die Leute, also nicht alle, gell? Es gibt auch so Bewertungen, die reinkommen. Aber ich würde mal sagen, die Hälfte der Bewertungen lag halt auch daran, dass wir die Leute im richtigen Moment drauf angestoßen haben. Aber nichtsdestotrotz machen die das ja auch, weil sie wirklich von dem Produkt überzeugt sind. Und man kann sich die auch durchlesen, die sind ja alle öffentlich und so weiter. Und da sieht man auch, dass das nicht gestellt ist. Trotzdem kommen dann immer so Kommentare, Mario, ich hau dir auch mal gerne schlechte rein, wenn du willst. Und dann sag ich, nein, ich will keine schlechte Bewertung haben. Wenn es irgendwann so auf 4,9 umspringt, dann soll das halt so sein. Aber ich möchte, dass ihr ehrlich seid. Und wenn ihr ehrlich seid und das ist eine 5,0, dann nehme ich lieber den schlechten Effekt der 5,0, als dass ich sage, auch im Negativen will ich es nicht faken. Und ich bin ja glücklich, dass es so ist. Ja? Also muss man auch mal ganz klar sagen. Deswegen, ich finde diese Frage, weil wir es hier intern auch oft diskutieren, ob wir da wirklich mal negativ drauf wirken sollen, aber oder dass wir sagen, wir fragen die Leute jetzt schon nach dem zweiten Webinar nach einer Bewertung, weil dann vielleicht doch auch ein, zwei mehr schlechte reinkommen. Kriege ich nicht übers Herz.
Also ich glaube, wenn du halt eine 5,0 hast, erzeugst du halt automatisch ein Stück weit eine Dissonanz, ne, beim Kunden. Ne? Also im Prinzip, wenn du so viele Bewertungen hast, eine 5,0, wird automatisch so diese Frage getriggert, warum sind die alle nur happy? Also es kann irgendwie nicht sein. Ne? Also selbst die besten Restaurants, die tollsten Filme und so weiter werden auch negativ bewertet. Ne? Also man kann es einfach definitiv nicht allen recht machen. Das ist auf der Welt einfach so.
Also wir haben ja auch ein paar schlechte Bewertungen, nur im Quotienten ist es halt noch gerundet eine 5,0. Scheinbar. Wir sind auch schon mal auf 4,9 runter, aber dann kamen wieder 5 gute rein und auf einmal waren wir wieder auf 5,0. Also früher oder später werden wir auf die 4,9 fallen, bin ich mir absolut sicher. Wir machen jetzt mehr Events, wir machen größere Events dann ab 2026 und dann wird es immer Leute geben, die irgendetwas auszusetzen haben. Sei es mal ein verkaufter Vortrag, der zu pitchig war, oder sei es das Essen ist irgendwie matschig gewesen an einer einen Stelle. Irgendwas finden die Leute ja dann immer. Da mache ich mir gar keine Illusionen. Nichtsdestotrotz bin ich natürlich jetzt happy, dass es anders ist.
Ja, absolut. Also faken würde ich auf gar keinen Fall. Ne? Also wenn es so ist, dann ist es so.
Was ist der nächste Punkt, den wir haben?
Ein ganz wichtiger, das Design des Kaufen-Buttons. Ja. Ist natürlich so ein Stück weit so der Klassiker, ja, irgendwelche Button-Farbtests auf Call-to-Action-Elementen in Shops. Das meine ich aber nicht unbedingt damit. Ja. Könnte jetzt wahrscheinlich eine ganze Folge auch zum Thema CTA-Buttons machen, aber ich bin ein ganz großer Verfechter davon, den Button so zu gestalten, eben, dass Leute richtig Lust haben, drauf zu klicken. Ne? Also nicht ohne Grund beschäftigen sich eben viele Shops mit dem Gamification-Ansatz. Ne? Da geht es im Prinzip um nichts anderes, als Leute einfach, ähnlich wie kleine Kinder, dazu zu animieren, eine Aktion durchzuführen, auf den Button drauf zu klicken. Ja? Und ich finde, trotz aller Diskussionen um den Button-Farbtest beispielsweise, so wirklich Gedanken machen sich, finde ich, die allerwenigsten darüber, wie sie einen Button wirklich gestalten. Ja. Ich meine, so Farbe ist das eine, ja. Aber wenn man sich mal anschaut, wie die Buttons früher gemacht wurden, auch auf vielen Landingpages, da hatte ich Farbverläufe und. Und ich finde, sowas wirkt heutzutage auch nochmal extrem, ja, weil eben die meisten Leute, wie ich ja schon sagte, sehr einheitlich aussehende Produktdetailseiten geworden sind. Alles, was sich hervorhebt, wie gesagt, zum Klicken animiert, ist schon mal ein Vorteil. Ja? Deshalb kann man beispielsweise auch nicht sagen, die eine Farbe ist besser als die andere. Das hängt immer davon ab, wie eben der Gesamtshop-Kontext ist. Ne? Also wenn ich eben bei einer Gruppe bin, ne, wo alle Leute Anzugträger sind, ja, falle ich eben mit meinem bunten T-Shirt auf. Ne? Wenn ich umgekehrt in einer Gruppe bin, wo eben lauter Leute in bunten T-Shirts unterwegs sind, falle ich im schwarzen Anzug auf. Ne? Und so ist es am Ende des Tages in Shops auch. Und das Einzige, was wichtig ist, ist eben, dass der Button auffällt, ja, und ein Stück weit eben unterbewusst zum Klicken animieren soll. So wie im Aufzug auch. Ne? Je besser der Button ausschaut, je leichter ich mich zurechtfinde, desto besser ist es eigentlich für meine User Experience.
Ja, spannend. Mit der Farbe, also ich habe auch hier schon den einen oder anderen Podcast aufgenommen, auch mit André Morris, kennst du vielleicht, jemand, der auch eine große Konferenz zu dem Thema anbietet. Der hat auch mal gesagt, dass diese Farbe gar nicht so merklich den Unterschied macht, wenn in den meisten seiner Tests. Ich hatte dieselbe Erkenntnis mal beim Adscamp in Köln von einem australischen Online-Marketer gehört, der das im großen Stile getestet hat. Aber er hat auch gesagt, wir hatten einen Fall, wo es eine ganz große Conversion-Veränderung hatte, wo halt wieder dieses Thema ist, probiert es doch einfach für euch aus. Vielleicht hat es für euch einen Effekt. Und wenn es keinen Effekt hatte, dann ist es ja keine große Arbeit gewesen, mal einen Farbtest zu machen. Das ist ja echt vom Aufwand her gegenüber anderen AB-Tests gar kein Aufwand. Es nicht zu machen, wäre fahrlässig, meiner Meinung nach. Wenn wir davon ausgehen, dass es kaum Effekt hat, dann ist es ja gut. Nur wenn es dann einen Effekt hat, dann hätten wir uns geärgert, wenn wir es nicht getan hätten. Also ich glaube, man sollte das auf jeden Fall ausprobieren.
Absolut, ja. Und wenn euch das Thema interessiert, könnt ihr mich auch gerne auf LinkedIn mal kontaktieren. Ich habe da einige Button-Best Practices auch, die ich euch mal zeigen kann, ja, wo es eben nicht nur um die Farbe geht. Ne? Also da sind dann auch Farbverläufe drin. Hat das Ganze entscheiden oder nicht? Das spielt eine Riesenrolle dafür. Ne? Und so ein richtig gut gemachter Button ist einfach Gold wert da rein.
Den Call to Action nehmen wir an. Das LinkedIn-Profil von Michael findet ihr auch in den Shownotes, findet ihr auch in seinem Expertenprofil, aber wir legen es auch in die Shownotes. Geht gerne auf ihn zu. Was ist der nächste Punkt?
Der nächste Punkt sind Empfehlungen letztendlich. Da geht es jetzt weniger um Kundenempfehlungen, sondern tatsächlich darum, die Auswahl leichter zu machen. Ist auch ein Thema, was für viele Shops relevant ist. Ne? Viele Artikel haben Varianten. Ne? Ich habe irgendwie mehrere Optionen, was ich jetzt nehmen kann. Und da ist es eben sehr wichtig, eine gewisse Empfehlung zu geben. Also das, was die allerwenigsten Leute gern machen, muss man ehrlicherweise sagen, ist Entscheidungen zu treffen. Und das ist eben so ein Thema, was wir sehr häufig sehen, ne? Dass man eben denkt, okay, je mehr Varianten ich habe, ja, desto eher kriege ich den Kunden zum Kauf. Ja? Also sprich, wenn ich das Handy, das ich kaufen möchte, in 20 verschiedenen Farbvarianten habe, wird auf jeden Fall was dabei sein, was dem Kunden gefällt. Ist aber überhaupt nicht so, ja, weil je mehr Varianten ich habe, desto schwieriger wird die Entscheidung für den Kunden. Und da ist es dann häufig sehr gut, wenn ich schon mehrere Varianten anbiete, dass ich zumindest dann eine Empfehlung gebe und sage, also das ist das, was die meisten Kunden nehmen. Und das ist die beliebteste Farbe und so weiter. Ne? Und das ist ein Thema, was eben auch bei vielen erstmal nicht so stark im Fokus steht.
Ach, es sind so viele Themen, die man ansprechen kann. Womit machen wir weiter?
Lieferung, ein ganz wichtiges Thema, aber das kann man, glaube ich, relativ schnell abhaken. Je transparenter, desto besser. Das heißt, viele Details sorgt dafür, dass eben auch alles funktioniert. Ich meine, machen wir mal ein Beispiel. Ne? Ihr seid irgendwie Möbel-Online-Shop. Möbel sind auch trotz Corona nicht immer so die Artikel, die jeder sofort online kaufen würde. Und da kommen dann häufig auch Fragen auf, die jetzt vielleicht für euch, wenn ihr jetzt Betreiber eines Möbelshops sind, gar nicht mehr so die Frage sind, na, ihr seid da in eurer Möbel-Online-Welt unterwegs und für euch ist es vollkommen normal, dass Leute ihr Couch oder was auch immer online kaufen. Für viele Kunden ist aber vielleicht das in dem Moment der erste Kauf von so einer Couch online. Ja? Und da kommen eben Fragen auf, die ihr vielleicht sonst gar nicht so auf dem Schirm habt. Deshalb FAQs ganz wichtig und Transparenz. Wann wird wie was geliefert? Kann ich es zurückgeben? Wie sind die Kosten jetzt dafür? Gerade auch bei so Möbeln ist ja häufig das Thema, je nachdem, wie groß, schwer der Artikel ist, verändern sich auch die Versandkosten etc. Also da spielt Transparenz einfach eine sehr, sehr große Rolle und geht im Zweifel eben, wie gesagt, gerade in solchen Fällen auch immer davon aus, das ist vielleicht der erste Online-Kauf dieses Artikels oder dieser Produktgruppe für den Käufer. Zahlungsmethoden, auch so ein Thema, jetzt der nächste Punkt, der sehr wichtig ist. Ja. Die Sicherheit da dahinter, es hilft natürlich, wenn ich Zahlungsmethoden habe, wo ich weiß, ja, da gibt es einen Käuferschutz etc. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, da auch eine Transparenz zu geben. Aber auch da gilt, dem Kunden jetzt einfach 20 verschiedene Zahlungsmöglichkeiten aufzulisten, wird wahrscheinlich eher zu einer Verwirrung führen. Ja. Da dann auch klare Empfehlungen geben und versuchen eben Sicherheit zu geben und eben am besten das alles ja mit möglichst wenig Entscheidungen für den Kunden darzustellen.
Das Thema hatten wir, wir haben einen Podcast aufgenommen zum Thema Checkout-Marketing. Da war auch das Zahlungsthema natürlich ein großes Thema. Da habe ich auch mal so die Frage gestellt, also auch was so Standardsachen angeht. Also man kann ja auch zu viel anbieten in Richtung, das kenne ich gar nicht. Hab das Beispiel gebracht, ich habe gerade eine Thailand-Reise gebucht und wir sind erst in Bangkok, dann irgendwo am Strand, aber zwischendurch machen wir eine Abenteuerreise durch den Dschungel und da habe ich mir eine Location gesucht, die fing dann an, ja, du musst das Geld aber vorher überweisen und über zwei Sachen, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißen, also es war nicht PayPal, es war nicht irgendwas, ich kannte ich nicht, musste mich dafür anmelden und wäre es keine Empfehlung gewesen und die Person auf Rückfrage von mir gesagt, hier, ich habe das damals auch so überwiesen, es hat alles perfekt funktioniert, hätte ich es nicht gemacht. Und das ist genau der Punkt. Also A, Dinge, die die Leute kennen, also PayPal, Amazon Pay, was auch immer, Kreditkarte, was da alles dazugehört, macht wahrscheinlich Sinn. Aber wenn ihr zu viel anbietet oder weil ihr denkt, hey, ich möchte so viel anbieten, dass alle abgeholt werden, das kann auch zu Verunsicherung führen. Und dementsprechend, das ist vielleicht so die Message, die man dann nochmal verstärkt mitgeben kann.
Absolut.
Aber tatsächlich habe ich als Gegenbeispiel gebracht, wie siehst du das denn? Also ihr beschäftigt euch ja wahrscheinlich mit Shops im Thema B2C.
Mit beiden, ja. Also mit
B2B. Okay, wie ist das denn B2B? Also habt ihr da Erkenntnisse drüber, wie sich da das Verhalten gegenüber der Zahlungsmethoden verändert oder verändert es sich überhaupt?
Also jetzt bezogen auf die Zahlungsmethoden selber, ehrlich gesagt nicht so stark, ja. Was wir aber häufig im B2B-Bereich sehen, ist eben, dass dieselben Prinzipien aus B2C eigentlich nahtlos auf B2B übertragbar sind. Also wir hatten ja vorhin über Buttonfarbtests gesprochen. Ich erinnere mich an B2B-Buttonfarbtests mal, ne, auf so einem typischen Einkäuferportal, wo wir wirklich einen zweistelligen Conversion-Uplift durch eine Farbveränderung hatten. Also das war für mich A, für den Button-Test ein ganz guter Augenöffner und B, auch dafür, dass eben gerade im B2B-Bereich solche Prinzipien sehr stark wirken. Ja. Also das ist so eine Erfahrung, die wir auch häufig machen, dass eben viele denken, B2B-Kaufprozesse online in Shops sind komplett anders als B2C und dann bewusst Dinge nicht machen. Ja. Ein Beispiel jetzt bei unserer Produktbeschreibung, die sind häufig emotional natürlich, sollen ja auch verkaufen und viele scheuen dann im B2B-Bereich beispielsweise emotional zu werden. Ja. Und das ist genau der größte Fehler aus meiner Sicht, den man machen kann. Weil am Ende des Tages sind es exakt dieselben Leute, die abends halt dann bei Amazon und wo auch immer einkaufen, die tagsüber dann eben in ihrem Shop in
dieser
Produktplattform einkaufen. Ne? Mhm. Und was dort psychologisch abends klappt, ne? Warum sollte das nicht mittags genauso klappen?
100%. Ich muss sagen, also ich sehe das B2C und B2B, am Ende sind es Menschen, die entscheiden. Vielleicht auf Basis anderer Kriterien in dem Moment, aber per se sind es Menschen, die Emotionen wirken halt bei denen. Bei den Zahlungsmethoden, Insight von uns, wir sind ja eine B2B-Plattform theoretisch, also die 99% unserer Tickets von Konferenzen, Seminaren werden über ein Unternehmen gebucht. Ja, auch da sind es Personen, die entscheiden. Wir merken aber in den Zahlungsmethoden ganz krasse Unterschiede. Also wenn wir ein Printmagazin verkaufen für 10 Euro, dann haben wir unglaublich hohen Anteil an Kreditkarte oder PayPal. Sobald ein Produkt dreistellig wird, ist, glaube ich, 95% Rechnung. Also es ist wirklich so intensiv, dass ich schon am Überlegen bin, also wir nutzen Stripe als Anbieter eingebaut, dass ich am Überlegen bin, das abzuschaffen und nur alles nur noch per Rechnung anbiete. Ja, vielleicht verliere ich ein paar Printverkäufe, aber ich spare so viele Gebühren, dass das wahrscheinlich sogar ein positiver Case für uns wird. Und das sehe ich in B2C-Shops, die ich früher betreut habe, selbst bei Produkten, die dreistellig werden, habe ich viel mehr andere Zahlungsanbieter als im B2B-Bereich, wo dann, es sei denn, es ist ein Geschäftsführer. Wenn es ein Geschäftsführer ist, und wir können es ja relativ gut sehen, wer das Ticket bucht, egal ob er für sich selbst bucht oder für sein Team, wenn es ein Geschäftsführer ist, dann ist es häufig auch über Kreditkarte, aber die Mitarbeiter haben in der Regel keine Kreditkarten oder Zugänge und dementsprechend holen sie sich eine Rechnung ab. Und ich habe letztens irgendwo einen B2B-Shop gesehen, der tatsächlich Rechnungen nicht anbietet. Da habe ich mir gedacht, das muss gerade ein Fehler sein, weil es kann nicht sein, dass das funktioniert. Aber ja, ihr seht, wie wichtig das ist und auf die Situation ankommt, in der der Gegenüber auch gerade ist, welche Position und so weiter und so fort. Also ein sehr, sehr spannendes Thema, mit dem man sich intensivst auseinandersetzen sollte, meiner Meinung nach. Was nehmen wir als nächstes?
Natürlich das Wichtigste, die eigentliche Produktbeschreibung. Ja. Da ist bei uns so, dass wir, wie gesagt, immer den Ansatz verfolgen, für jede Zielgruppe die passenden Inhalte eben zu präsentieren. Und es gibt eben, je nachdem, wann die Kaufentscheidung getroffen wird, aber auch je nachdem, welcher Käufertyp ich bin, einfach ganz unterschiedliche Cases. Ne? Der eine braucht nur schnelle Informationen, möchte schnell in den Checkout reinkommen, während es eben bei anderen oder dann etwas detaillierter abläuft. Das heißt, da brauche ich erstmal Informationen. Ich will alles ganz genau wissen. Ich brauche eine sehr lange Produktbeschreibung. Und das Best Practice bei uns tatsächlich für jeden, das Passende dort zu haben. Ne? Das heißt, 4 Bestandteile sind bei uns in der Regel wichtig. Das ist der Produkttitel. Ja? Den machen wir in der Regel so, wie es mittlerweile auch viele Shops schon machen, mit Vorteilen im Titel. Also nicht nur das Produkt zu nennen, sondern auch wirklich zu sagen, was zeichnet es aus. Es wirkt auch positiv auf das, was ich vorhin gesagt habe, nämlich das Thema Mobile. Wenn ich die USPs im Titel schon habe, dann sind die auch mobile in der Regel gleich im sichtbaren Bereich. Ja? Also das ist auch der Grund, warum es Amazon beispielsweise auch so macht. Das zweite ist dieser, wir nennen es Conversion Zone Text, also eine Kurzbeschreibung im sichtbaren Bereich, die wirklich die wichtigsten Punkte nochmal zusammenfasst. Ne? Das ist quasi der Pitch, ja, der eigentliche. Kurz in 1, 2 Sätzen, warum soll ich den Artikel kaufen? Dann haben wir das Thema Bullet Points, die sind natürlich auch sehr wichtig, da nochmal ein bisschen mehr Futter zu geben. Was zeichnet den Artikel aus? Das muss jetzt nicht unbedingt immer eine technische Bullet Point Auflistung sein. Ganz im Gegenteil, wir arbeiten nachher häufig dann eher so mit, sagen wir mal, um die 5 Bullet Points, die nochmal so das Wichtigste kurz zusammenfassen. Und dann haben wir die Langbeschreibung, die dann wirklich für die Leute gedacht ist, die entweder den Artikel das erste Mal sehen oder wirklich nochmal alle detaillierten Infos benötigen. Und was jetzt immer mehr auch kommt, ist dann eben auch das Thema FAQ. Bieten wir auch häufig an, eben vor dem Hintergrund, wenn man wieder ans Ladengeschäft zurückdenkt, ein guter Verkäufer hat immer eine gute Einwandbehandlung auch. Und unabhängig davon, ob sich der Kunde das in dem Moment schon fragt, kann natürlich so eine Einwandbehandlung trotzdem wichtig sein, ja? Eben weil er den Kauf vielleicht noch mit jemandem durchspricht, ja? Oder weil vielleicht nach dem Kauf aus dem Freundeskreis oder vom Partner oder der Partnerin irgendwelche Rückfragen kommen, warum hast du denn das und so weiter. Ne? Das ist immer gut, Einwände vorab schon mal aufzugreifen und zu beantworten. Deshalb die FAQs.
Ich habe mir parallel mal eure Webseite angeguckt und die Beispiele, die da auf der Startseite sind. Also ich kann das vielleicht mal an der Stelle sagen. Ich habe Michael angeschrieben, dass wir diesen Podcast aufnehmen, weil er einen tollen Artikel geschrieben hat bei uns. Den könnt ihr ja, wie gesagt, in den Shownotes sehen. Und ich kenne einen Kollegen von dir, einen Mitarbeiter, ganz gut mittlerweile, so über die Jahre, Jean-Luc und ich, keine Ahnung, wir sind keine dicken Freunde, aber wir haben uns immer mal wieder getroffen, als er noch früher bei Otto gearbeitet hat und so weiter. Und so kamen wir mal ein bisschen ins Gespräch und ich habe mich aber noch nie richtig mit eurem Produkt beschäftigt. Und ich habe ja auch keinen Shop, muss man dazu sagen, aber ich sehe ja, es gibt ja theoretisch auch Anwendungsgebiete, die nicht unbedingt mit Shops zu tun haben müssen, sondern auch wir haben ja, keine Ahnung, 9000 Tools auf der Seite, die wir beschreiben. Auch da könnte man natürlich überlegen, ob man da irgendwie mitarbeitet und so. Also das müsst ihr euch mal angucken. Wir verlinken mal conversionmaker.ai unten in den Shownotes. Ich finde das wirklich sehr spannend, was hier passiert. Auch die Cases, die man hier sieht. Michael hat euch eben angeboten, auf LinkedIn ihn zu kontaktieren, wenn ihr zu den Button-Tests irgendwelche Fragen habt. Ich bin mir sicher, er wird euch auch nicht wegschicken, wenn ihr mal Infos zu dem Produkt wollt. Vielleicht habt ihr auch irgendwelche Videos, wie man das mal sich genauer anschauen kann. Oder eine Demo sehe ich gerade hier, kann man anfordern. Ich mache jetzt einfach mal den Pitch. Er ist nicht auf Michaels Rücken, sondern nur auf meinem, weil ich das hier gerade relativ cool finde. Ich muss es nur dazu sagen, es ist keine Anzeige, weil ich dafür bezahlt werde, sondern weil ich es gerade cool finde, was ich hier sehe. Guckt euch das mal an. Michael, um das vielleicht noch abzuschließen, ich glaube, mich dumpf zu erinnern, wir haben noch 1 oder 2 Punkte in deinem Artikel, die wir jetzt noch nicht hatten. Du weißt es wahrscheinlich besser als ich.
Genau, also der letzte und wichtigste Punkt ist eigentlich für mich, das habe ich in einem Artikel als ausgelernt, gibt es nicht, betitelt. Also die Optimierung der Produktdetailseite ist eigentlich immer so ein ongoing Thema. Ja? Also das kann man vielleicht zum Abschluss sagen. Das geht so weit, auch bei unseren Produktbeschreibungen quasi, dass wir anfangen, die auch saisonal beispielsweise zu machen. Ne? Also es hört nicht damit auf, wenn ich einmal einen guten Text habe, sondern den anzupassen auf die Black Week, aufs Weihnachtsgeschäft etc. hat auch eine sehr, sehr große Wirkung. Das heißt, so eine Produktdetailseite ist ein Thema, wo man einfach permanent dran arbeiten kann. Sei es an den Bildern, sei es am Text etc. Von dem her macht es auch viel Spaß. Also ich muss sagen, bin ein Riesenfan der Produktdetailseitenoptimierung und ich hoffe, dass
wir mit merkt man fast gar nicht.
Und ich hoffe, dass ich mit der Folge so ein bisschen die Leidenschaft dafür auch bei euch wecken konnte.
Ja, sehr cool. Also vielen, vielen Dank für die Ausführungen. Ich finde das total spannend. Die Produktseiten, ich kann aus Erfahrung sagen, ich meine, das sind ja die, die am Ende die Umsätze machen. Und im Longtail, jetzt als SEO gesprochen, sind die Produktseiten, wenn man sie ordentlich aufsetzt, immer der größte Trafficbringer. Und das haben wir am Anfang schon gesagt. Warum die nicht optimieren? Und die meisten werden dann erstmal die Hände heben, oh, ich habe 10.000 Produkte, das ist ja schwierig. Wir haben mit AI mittlerweile dermaßen gute Möglichkeiten. Ihr zeigt es ja mit eurem Tool, aber auch, bin frei raus, es gibt ja auch noch andere Anbieter, die sich um Texte in Masse kümmern, egal ob es jetzt für Webseiten, für Newsseiten oder was auch immer auch für Produktseiten sind. Das zeigt ja, dass sowas machbar ist. Und das Handling auf Basis der Daten, die man hat, ich glaube, wenn man die im Griff hat, ist der Rest gar nicht so schwierig, wenn man es einmal verstanden hat. Und jetzt bin ich sicherlich nicht der Experte in dem Thema, aber ich würde sagen, ich kenne genug Menschen, die mir schon zurückgespielt haben, dass das richtig gut funktioniert. Dementsprechend, es wäre eigentlich fatal. Und ganz ehrlich, ohne jetzt eure Bepreisung zu kennen, brauchen wir auch jetzt hier nicht drüber zu reden, sonst wirkt es vielleicht wirklich zu pitchig, aber egal welches Tool ich nehme, wir sind zum Beispiel HubSpot-Nutzer und HubSpot ist ein sehr kostenintensives Tool in der Größenordnung, wie wir es mit unserem Verteiler und so weiter nutzen und trotzdem macht das die Arbeit von 4 oder 5 Menschen. Das heißt, im Endeffekt ist es immer noch günstig in Bezug auf das, was es mir einspart oder mir bringt. Deswegen sich da nicht mit einem Tool zu beschäftigen oder mit Automatisierung halte ich für total fahrlässig. Also dementsprechend mein Pitch an alle da draußen, beschäftigt euch damit, ob es dann am Ende Conversion Maker oder was anderes ist. Hier in dem Kreis würde ich jetzt sagen, bitte geht zu Michael, aber eigentlich, Entschuldigung, ist es mir egal, nur beschäftigt euch damit, weil ich glaube, es ist total sinnvoll. Hast du irgendwas zum Ende, ein Plädoyer? Ich habe, glaube ich, gerade das Plädoyer gehalten, aber meiner Meinung nach, vielleicht willst du ja noch irgendwas...
Das ist jetzt nicht, ja. Nee, aber wie gesagt, also ein Plädoyer wäre auf jeden Fall, nehmt die Produktdetailseite ernst. Vielleicht steigt man so ein. Ist immer noch ein Thema, was von sehr, sehr vielen vernachlässigt wird. Ja? Einfach, weil du schon sagst, was halt zu viele Seiten in der Regel in Shops sind. Aber wenn man sieht, was man eben stationär für die Schulung von Sales-Mitarbeitern etc. ausgibt, was man online mit diesem Geld alles bewirken kann, spricht einfach Bände. Ne? Also von dem her ist ein sehr spannendes Thema und ja. Leg damit los.
Michael, vielen, vielen Dank für deinen Input. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche euch viel Erfolg bei eurer Unternehmung weiterhin und ja, wir bleiben in Kontakt, würde ich sagen.
Hat mir auch großen Spaß gemacht. Vielen Dank, Mario. Bis bald.
Und zum Abschluss der heutigen Folge noch ein kleiner Call to Action von mir. Denkt dran, wir sind Ende Mai, läuft bei uns der Early Bird aus für unsere große Konferenz in Mainz. Das ist noch ein Momentchen hin, aber ihr wisst, wir waren letztes Jahr ausverkauft und wenn ihr dabei sein wollt, wartet nicht allzu lang. Und ganz wichtig, alle, die im Early Bird ein Ticket kaufen, kriegen Mitentscheidungsrecht bei der Agenda. Für die, die noch nie bei uns waren, die wissen es vielleicht nicht. Für die, die seit Jahren kommen, die wissen das. Alle, die bis zum 31.05. ein Ticket kaufen, bekommen Stimmrecht bei unserem Call for Paper. Heißt, ihr könnt die Agenda mitbestimmen. Und da wir ja kurz nach einer Bundestagswahl sind, bei der Veröffentlichung dieses Podcasts, wisst ihr, wie wichtig es ist, wählen zu können. Das heißt, wenn ihr mal vorbeikommen wollt, coole Inhalte haben wollt, dann beteiligt euch daran. Ich würde mich freuen, euch in Mainz am 26.09. zu sehen. Also kauft euer Ticket bis zum 31.05. Auch der Link in den Shownotes und bis dahin, wir hören uns wieder nächsten Montag. Bis dann. Ciao, ciao.